Willkommen zurück zum Logbuch, einer neuen Ausgabe, und hinter uns liegt eine längere Pause, was in allererster Linie mal damit zu tun hat, dass du wieder deinem wahren Beruf nachgehen kannst, Kiki.
Konnte endlich wieder reisen.
Und du konntest endlich wieder reisen. Genau. Und deshalb freue ich mich auch sehr, dass wir heute wieder beisammensitzen, dass wir bei dir sind, dass wir heute wieder über eins deiner Abenteuer sprechen. Schön, dass wir beieinander sind. Hi, Kiki.
Hallo, Jonas.
Heute geht es in eine völlig andere Welt als die unsere. Heute gehen wir, kann man sagen, aufs Dach der Welt. Im Sinne der letzten zwei Folgen geht es auch heute um ein wahres Abenteuer, was du erlebt hast. In diesem Fall geht es nach Nepal. Und zwar geht es in den Himalaya, in die Welt des Schnees, wenn ich das richtig übersetzt habe.
Genau.
Und du nimmst uns mit auf eine Reise nach Mustang, in ein Gebiet in Nepal, und eine Tour, die du da gemacht hast. Bevor wir das machen, ist es aber, glaube ich, ganz wichtig, mal zumindest in Ansätzen zu verstehen, in was für einer Welt wir uns da bewegen. Und deswegen die Frage, wann warst du in Nepal und warum? Und ja, was für eine Welt hat sich dir da offenbart?
Also diese Reise, von der ich jetzt erzähle, das war Ende der 90er Jahre, wo wir einmal auf den Tick gekommen sind, wir wollen jetzt mal wandern. Aber wenn wandern, dann möglichst dort, wo sonst eigentlich keiner hingeht oder kaum jemand, irgendwie eine exotische Welt, eine Bergwelt. Und natürlich Himalaya fiel uns dann sofort ein. Aber uns war jetzt nicht danach, den Mount Everest zu besteigen, sondern wir wollten einfach, ich sag mal, eher Langstrecke laufen.
Ich glaube, das passiert auch selten aus einer Laune heraus,
ja,
den
genau.
Mount Everest zu besteigen.
Und dann kamen wir natürlich relativ schnell auf Nepal, weil das auch einfach zu bereisen ist, also kommt direkt dahin. Und sich diese Bergwelt sich reinzuziehen, das geht oder ging jedenfalls sehr, sehr einfach. Also ohne große Organisation eigentlich auch, wobei das, was wir gemacht haben, das erforderte schon eine größere Organisation, weil wir uns dann auf Mustang verlegt haben. Einfach Mustang war zu der Zeit noch ein Königreich. Und zwar ein sehr abgelegenes Königreich, ein Teil von Nepal.
In welchem Jahr sind wir? 1992, ne?
Nein, wir sind Ende der 90er.
Ach, Ende der 90er,
ja.
Okay.
Aber 1992, das ist richtig, dass du diese Zahl sagst, weil bis 1992 war dieser Teil von Nepal für Ausländer komplett gesperrt. Mhm. Das wurde dann geöffnet. Es wurde deswegen komplett gesperrt, weil man muss sich vorstellen, das liegt hinter dem Himalaya-Hauptkamm, ja, also sehr abgelegen schon mal von der Geografie her, und ist eigentlich ein Teil des tibetischen Hochlandes. Wenn man dann da rumläuft, wenn man mal in Tibet gewesen ist, dann weiß man, dass das alles sich sehr, sehr ähnelt. So. Aber als China dann Tibet besetzt hat, ist die Grenze geschlossen worden. Und für sehr lange Zeit. Und dadurch, dass sich da auch dann viel Flüchtlinge aufgehalten haben und politisch gesehen, wenn man das überhaupt so sagen kann, weil da lebten eigentlich nur immer noch sehr wenig Leute, war das halt für Ausländer nicht zugänglich. Und das war bis 1991, ist es, glaube ich, offiziell geöffnet worden. Und ab 92 gab es dann schon wieder Wandertouren. Aber es war so bestimmt, also limitiert, dass nicht mehr als 1000 Touristen im Jahr da dort überhaupt hin dürfen.
Und das hat sich bis heute auch gehalten?
Das hat sich bis heute, soweit ich weiß, gehalten. Und man muss auch einen ordentlichen Batzen Geld bezahlen, um da Eintritt zu halten. Also soweit ich weiß, ist das heutzutage liegt bei ungefähr 700 oder 800 Dollar.
Das ist jetzt ja, also das ist ja dann speziell Mustang. Und Nepal selbst, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe davon eine sehr verzerrte oder sehr surreale Vorstellung, weil es ist doch wirklich fernab von der eigenen Realität. Ich meine, wir bewegen uns im höchsten Gebirge der Welt, eben mit dem Mount Everest, über 8000 Meter. Das heißt, im Schnitt, wir haben ja schon mal über Peru gesprochen, über wie es ist, sich auf Höhe zu bewegen. Aber Nepal selbst, bevor wir jetzt speziell nach Mustang kommen, was für eine Welt begegnet einem da?
Eine unglaublich unterschiedliche Welt. Ich meine, Nepal fängt an, also auf der Höhe von Indien, ja. Meereshöhe weiß ich jetzt nicht, tropischer Urwald, Und dann kommen so die ersten Ausläufer, also wenn man jetzt von Süden her hochgeht, die ersten Ausläufer, alles noch tropisch, Terrassenfelder. Und dann kommt man auf die auf das Tal, Kathmandu-Tal. Und das liegt so ungefähr auf 1000 bis 1200 Metern. So, und dahinter fangen dann die Berge, die hohen Berge schon richtig an. Ja, zuerst mal alles noch grün, aber dann gucken schon mal ordentlich die Eisriesen raus. Und das ist das Fantastische eigentlich auch. Wir sind dann allerdings andersrum gefahren. Nach unserer Wanderung in Mustang sind wir dann runter ins Terai gefahren. Also das ist auf, grenzt an Indien. Da gibt es noch einen Nationalpark, wo wir dann ein bisschen Tiger und Nashörner gesucht haben.
Das ist ja für die Einordnung vielleicht mal ganz interessant. Also im Süden ist Indien, im Norden zum Teil das autonome Gebiet Tibet, zum Teil China. Dann haben wir östlich Bhutan. Und Bangladesch, aber ich glaube, das grenzt nicht an Nepal, zumindest in Ansätzen vielleicht. Und umschlossen wird es im Süden eben komplett von Indien, ne?
Richtig.
Ja. Und das Kathmandu-Tal ist ja relativ zentral.
Das ist sehr zentral, genau. Läuft eine Straße durch, liegen Dörfer dran und Kathmandu, Hauptstadt. Heutzutage ungefähr 1 Million Menschen, die dort leben. Und ganz in der Nähe gibt es noch so einige sehr spannende Städtchen, Orte, die auch heutzutage oder schon länger Weltkulturerbe sind, beispielsweise Barakpur. Das ist wie eine Märchenwelt, also bis zum Erdbeben gewesen. Ich weiß nicht genau, ob das alles wieder restauriert wurde. 2015 war das große Erdbeben. Das Schlimmste in der Geschichte Nepals. Und da sind viele Gebäude zerstört worden. Barakpur, sehr viele Tempel, Schreine. Also man hat eigentlich das, wenn man dort ist, das Gefühl, man lebt einerseits, man lebt so eine Art religiöse Welt, aber auch vermischt mit Alltäglichem. Das ist aber überall, auch in Kathmandu erlebt man auf der Straße, wenn man in der Altstadt ist, so ein unglaubliches Gewusel und eine Explosion von Farben und Gerüchen und Menschen und Tieren und sieht eigentlich in jeder Minute irgendwelche Szenen, die einem fast den Atem rauben. Das ist wirklich mehrmals passiert, weil so einfach mal so zwischendurch, nur als Beispiel, gibt es mitten auf der Straße so kleine Quadrate und mit einem Lingam, das ist ein Phallus-Symbol. Und dem wird geopfert, einfach mal so zwischendurch. Dann hocken da Frauen und vielleicht auch eine Familie dazu, die Ringelblumen da herumlegen so, und der Gottheit einfach Opfer darbringen. Und das passiert so im Vorbeigehen. Oder man trifft auf Sadhus, die heiligen Männer, die irgendwo rumhocken, meistens sehr bunt angezogen und so in asketischer Ruhe. Es ist auch die sogenannte Asketensekte, wo die jetzt zugehören. Und ja, die sind bunt auch angemalt und aber auf der anderen Seite auch sehr fix insofern, wenn man anfängt, man will da fotografieren und so ein bisschen heimlich oder so, ne? Und nix da. Dann hält er gleich die Hand raus und sagt, also 10 Rupien bitte. Und finde ich auch in Ordnung. Also ich meine, Menschen sollte man sowieso nicht fotografieren, ohne sie vorher gefragt zu haben. Und ich erinnere mich an einen Sadhu, der saß, also wirklich bunt bemalt im Gesicht mit Streifen und so ein buntes Hemd und Ketten und natürlich lange Haare so aufgerollt und so weiter, strahlte uns dann an und gab irgendwie zu verstehen, dass wenn wir ihm 10 Rupien in die Hand drücken, dann würde er auch ein kleines, ich sag jetzt mal, Kunststück machen. Und dieses Kunststück, nachdem er die 10 Rupien erhalten hat, dieses Kunststück war wirklich phänomenal, weil erst legte er ein Bein um den Hals und dann legte er das andere Bein um den Hals und balancierte auf seinen Pobacken.
Das ist ja auch so eine Sache, die uns in einigen Folgen schon begegnet ist. Was ich da jetzt eben auf Bali war, aber sonst von Asien wenig gesehen hat, was man sich immer wieder auch vor Augen führen muss, glaube ich, das, was wir aus Europa kennen, so eine säkulare Welt, wo das Weltliche und das Religiöse sehr klar getrennt ist, dass das eben in Asien anders ist.
Nein, das vermischt sich.
Und es vermischt sich. Und in Nepal, das ist mir auch neu gewesen, leben eben vor allem, aus irgendeinem Grund verbinde ich das immer automatisch mit Tibet, weil es halt direkt nebeneinander liegt. Und ich habe dann immer diesen buddhistischen Gedanken, dass die alle Buddhisten sind oder die Hauptteil der Leute Buddhisten sind, aber die meisten Leute sind Hindus.
Ja.
Und den Hinduismus zeichnet eben auch aus, dass es einfach so gnadenlos.
Die ganze extrem. Götterwelt, ja. Man sieht ständig, also wenn man Tempel, Schreine und so weiter, man hat ständig mit Göttern zu tun, ne? Ja. Die sich dann auch wirklich darstellen. Also jetzt nicht ornamental, sondern man sieht überall Gottheiten. Und je moderner die sind, desto skurriler sehen die für uns auch aus. Knallbunt, und es gibt auch sehr viele, ich sag mal, erotische Darstellungen an den Tempeln, und wo man denkt, oh Gott, nimm mal das Kind weg, so ungefähr, ja, nein. Das ist Porno.
Aber das ist
einfach wirklich alltäglich.
Eine absolute Vermischung. Aber in meinem Kopf ist das so ein Gegensatz irgendwie, wenn man Kathmandu beschreibst du jetzt als sehr lebendig, als eine ja fast schon Sinnesüberflutung. Das Land selbst ist aber nicht besonders dicht besiedelt, oder?
Also nee.
Das verteilt sich wahrscheinlich.
Das verteilt sich. Also ich sag mal, Kathmandu und was so drumherum liegt an diesem kleinen. An den kleinen Städtchen, das sind ja auch alles Pilgerorte, ja, kommen sehr viel Pilger hin, deswegen ist das auch ein früherer Handelsweg, ja, und Handelsknotenpunkte, der Durbar-Square, in jedem kleinen Ort oder größeren auch, ist der sogenannte Durbar-Square, ist so der Handelsknotenpunkt gewesen, Umschlag und so weiter, und da stehen die Tempel drumherum, ja, und sicherlich auch früher einige Unterkünfte, sowas wie man sich vorstellt, wie in Afrika, Karawansereien oder in Arabien. Und das ist sehr spannend da, weil man erlebt wirklich Szenarien, die sind einfach unglaublich. Ich habe sie immer so vor Augen, es dauert immer lange, um das jetzt, sag ich mal, ich wünschte, ich könnte jetzt ein Foto zeigen. Aber die könnt ihr dann sehen auf Instagram.
Ja.
Ich sag, dass so Männer irgendwo im Tempel, zwischen den beschnitzten Holzpfählen sitzen, mit den Beinen rausbaumeln, Zigarette oder auch einen Joint rauchen und gemütlich auf die Leute, die unten vorbeigehen, gucken. Oder dass man Frauen sieht, die irgendwo sitzen und Wolle spinnen, so ganz traditionell mit einer Spindel. Oder andere junge Frauen, die, ich rede jetzt gerade, ich habe jetzt Bhaktapur vor Augen, ja, die den Platz dazu benutzen, Korn, Getreide zu verteilen auf der Straße, auf den Steinplatten, um das zu trocknen und so weiter und so fort. Und es ist, wenn man da ein bisschen sitzt und guckt, man hat also kontinuierlich Szenarien vor Augen, die einem eigentlich fast märchenhaft vorkommen. Und dann zwischendrin auch mal an anderen Orten Affen, sehr viele Affen, die an Tempeln vor allen Dingen, die eigentlich nur darauf erpicht sind, den Leuten Opfergaben zu klauen. Und das können die auch, wenn man das mal ein bisschen beobachtet und sieht, wie geschickt die Affen das machen, das ist für uns sehr lustig. Also höchst amüsant. Man kann den Affen manchmal sogar angucken, was die denken. So, ja, wenn die im Trupp kommen und dann kommt eine Truppe von Leuten vorbei, die ihre Opfergaben in der Hand haben und meistens auch irgendwas zu essen, einfach um sich dann auch an den Tempeln oder so zu verpflegen. Selbst zu verpflegen, dann sitzen die Affen oben auf den Dächern und gucken dann so runter und dann kannst du fast beobachten, wie der eine sagt, okay, geh du mal vor, check mal, ob wir da rankommen und so möglichst unauffällig, und das tun die dann auch, dann klettern sie runter und erstmal so auf der Straße, toben da so ein bisschen vor den Leuten dann hier und lenken die ab, und dann kommt die Truppe von hinten angehetzt und zack, 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 klauen die denen, was sie in der Hand haben. Aber die Leute, die finden das auch völlig normal, glaube ich. Also wahrscheinlich haben die auch schon mehr mit, als sie überhaupt brauchen, weil sie wissen, dass das passiert.
Das sind wahrscheinlich auch schon passiert. Generationen von Affen.
Ich wollte gerade sagen, die wissen, dass das passiert.
Ja. Also, aber das ist mir zum Beispiel auch neu, was du jetzt zu Beginn sagtest, dass man da so eine vielfältiges Klima erlebt, dass man da wirklich auch in tropische Regionen vordringt. Weil in meinem Kopf ist Nepal einfach, ja, das Dach der Welt, wie man zum Himalaya oder zu Teilen des Himalayas sagt, einfach in dieser unwirklichen Höhe, in dieser unwirklichen Welt von unfassbar hohen Gebirgen, im höchsten Gebirge der Welt. Aber es ist eben offensichtlich sehr abwechslungsreich.
Ja, ich meine, die Abwechslung ist natürlich vor allen Dingen, sag ich mal, um Kathmandu herum, Kathmandu selbst und so weiter. Und der Rest ist natürlich, das ist überwiegend Natur. Ja. Natur, Natur, Natur. Also tropische Natur, Berge, rechts und links, und dann dahinter ragen dann die Eis- und Schneeriesen immer empor. Und du siehst sie eigentlich immer, wenn du dich in dem Hochtal zwischen Kathmandu und Pokhara. Pokhara ist die nächstgrößere Stadt, ich weiß gar nicht, 200 Kilometer entfernt ungefähr, was dann auch unser Ausgangspunkt war, um nach Mustang zu kommen. Und wenn du da lang fährst, hast du immer zur Rechten die, also erstmal grün, die Ausläufer des Himalaya, grün, tropische Welt, und dahinter gucken dann immer die 7.000-8.000er oben drüber. Das ist richtig, das ist unglaublich faszinierend.
Vor allem, wenn man sich mal reindenkt in jemanden, der eben nicht in unserer heutigen Welt lebt, sondern jemanden, der vor 400-500 Jahren da gelebt hat und immer diese Naturgewalt, wie, also so eine Mischung aus Bedrohung und Erhabenheit immer um sich herum hatte, muss extrem beeindruckend sein. Jetzt sagst du, du bist Ende der 90er nach Nepal gekommen. Jetzt waren wir gerade schon kurz in Kathmandu. Bevor wir nach Mustang gehen, hast du noch andere Orte gesehen, wo du sagst, dass das beschreibt Nepal gut oder da kann man es gut erleben?
Naja, das kommt jetzt.
Das wäre dann Mustang.
Ja, ich sag's, ja, das, ja, Mustang. Es gibt natürlich andere Gebiete, also Annapurna, das Massiv, was eigentlich am Eingang von Mustang steht, wo man auch diesen berühmten Annapurna Roundtrip oder Circuit machen kann. Das, glaube ich, dauert 10 Tage oder so. Also eine Wanderung drumherum um dieses Massiv. Der Annapurna ist über 8.000 Meter hoch. Den hatten wir dann auch immer im Blick. Aber dazu kommen wir dann später. Was ich aber auch ganz faszinierend fand, was ich vorhin schon andeutete, wir sind, wie gesagt, nach unserer Trekkingtour sind wir runter ins Tiefland gefahren. Und da ist ein sehr großer Chitwa-Nationalpark. Und dort befinden sich sowohl Tiger als auch Nashörner. Und man kann dort durch den Nationalpark auf Elefanten reiten. Das heißt, man sucht die Tiger und die Nashörner auf den Elefanten. Das ist natürlich auch sehr spannend.
Wahnsinn. Habt ihr das gemacht?
Ja, haben wir gemacht. Also einen Tiger haben wir nicht gesehen. Ich glaube, die sind auch sehr, sehr selten geworden und werden zeigen sich sicherlich nicht da, wo auch Menschen rumlaufen. Nee,
wahrscheinlich nicht.
Aber Nashörner haben wir einige gesehen, ja.
Das ist auch, also das würde ich jetzt nicht mit Nepal verbinden.
Das, nee, tut man auch nicht. Deswegen erwähne ich das
ja,
auch.
Ja, Wahnsinn. Gut, aber das heißt, dann lass uns vielleicht versuchen, diese Tour, um die es heute gehen soll, mal aufzurollen. Von Beginn an. Du hast ja kurz schon die politische Situation und auch die Schwierigkeit des Reinkommens in dieses Gebiet Mustang, was eben im, ich sag jetzt mal ganz grob, im Norden eben liegt, an Tibet grenzend. Ihr seid Ende der 90er nach Nepal. Wie seid ihr nach Mustang gekommen? Und
ja, also wir sind nach Pokhara. Nach Pokhara sind wir damals geflogen, einfach um Zeit abzukürzen. Weil so viel hatten wir dann leider doch nicht.
Das liegt so ziemlich genau in der Mitte von Nepal, ne?
Ja. Ja. Und von Pokhara aus sind wir geflogen. Und das war wahrscheinlich, nee, nicht wahrscheinlich und auch nicht womöglich, sondern ganz bestimmt der schrillste, aufregendste Flug, den wir überhaupt je gemacht haben. Und zwar fliegt man von Pokhara, man fliegt auf hoch durch das tiefste Tal der Welt. Und man fliegt im Tal, an beiden Seiten sind eben diese 8000er-Massive. Auf der einen Seite das Annapurna-Massiv und auf der anderen Seite Daulagiri-Massiv.
Sagt man
und
da das tiefste Tal der Welt, weil die Berge drumherum
sind?
Ja,
genau,
sind?
Also das ist über 7000 Meter tief.
Also quasi eine Differenz zwischen,
genau,
Gott, oh Gott.
Genau. Und man fliegt hoch zu einem Ort, der heißt Jomoson, da ist dann die Piste. Und während des Fluges, also zuerst fliegt man so über grünes, terrassiertes Land, auch dicht über die Dörfer, und die Leute gucken raus und winken, das ist eine kleine Maschine, und winken, und man winkt irgendwie zurück, auch wenn die einen im Flugzeug gar nicht sehen können, aber weil das so freundlich irgendwie ist. Und dann kommt man eben in dieses relativ schmale Tal und man hat das Gefühl, und an beiden Seiten eben geht es nochmal 5000 Meter weiter hoch.
Oh Gott,
ja,
Gott.
Das heißt, man sieht oben die Luft, man sieht den Himmel nicht so, aber man hat immer das Gefühl, dass die Tragflächen an der Felswand kratzen. Das ist schon sehr aufregend.
Da versteht man dann irgendwie den Namen Dach der Welt,
genau,
ein bisschen besser, wenn man den Himmel,
genau,
da nicht sieht.
Genau.
Gott, oh Gott.
Und wie gesagt, man durchquert dabei eben den Himalaya Hauptkamm. Das heißt, man landet dahinter in Jomoson, und dieses Tal, das ist das Tal des Kalikandaki. Mhm. Das heißt übersetzt der dunkle Fluss der Göttin Kali. Und das ist der einzige Fluss, der sich durch den Himalaya-Hauptkamm durchgewunden hat. Weil alle anderen großen Flüsse, die dann über den indischen Kontinent gehen, die entspringen alle an der südlichen, also südlich des Hauptkamms oder am südlichen Hauptkamm.
Und das ist alles Kalikandaki, Teil des Flusssystems vom Ganges wahrscheinlich dann.
Nee, die Kalikandaki mündet nachher in Ganges,
ja,
in Indien oder kurz vor in Indien, genau. Und wie gesagt, dieser Fluss hat sich da durchgewunden und deswegen das tiefste Tal der Welt, an beiden Seiten 8000ern. Und da fliegst du halt durch.
Das heißt ja wahrscheinlich auch, dass wettertechnisch oder klimatechnisch man auch einen unglaublichen Blick hat auf alles, weil ich stelle mir jetzt vor, 8000 Meter ist ja immer Schnee, ewig Schnee.
Ja, oben Schnee,
deswegen
klar.
Die Welt des Schnees, ja. Weil das immer Schnee.
Also gefühlsmäßig fing der Schnee, das haben wir dann beim Trekken gemerkt, gefühlsmäßig fing der Schnee so bei, ich sag mal so 4.500 Meter an.
Und da ist es dann auch wirklich
4.500, 5.000 Meter, ne?
Der ewige Schnee.
Das ist der ewige Schnee, ja.
Also ich habe jetzt auch gerade ein Bild vom Kali Kandaki und der Name scheint zu kommen, weil das alles so ein ganz dunkles Sediment ist.
Ja.
Ganz, also auch eine wirre oder eine fantastische Farbwelt ja wahrscheinlich auch.
Ja, die sich nachher dann zu richtig bunten Farben öffnet, wenn man dann weiterläuft. Also das Hochland, auf das wir dann fliegen, also das tibetische Hochland, wo wir uns ja dann befinden, ja. Also noch nicht in Jomsom, man muss dann noch erstmal ein Stückchen laufen, so einen halben Tag und dann geht es nochmal ein paar hundert Höhenmeter nach oben und dann muss man durch eine Kontrolle durch, wo sie dann erstmal die Erlaubnis, das Zertifikat sehen, dass man, oder die Lizenz sehen, dass man überhaupt nach Mustang rein darf. Es wird richtig kontrolliert. Mhm. Und Chusang heißt der Ort, soweit ich mich dran erinnern kann, ja. Und dann geht man weiter eben und dann öffnen sich da, man sieht dann überall, dann wird die Welt, also es ist eine steinige Ödnis, so muss man sich das vorstellen. Und in ganz verschiedensten Farben, von weiß über gelb nach ocker und dunkel. Und es sind alles Felsen, also Baum und Strauch gibt es da kaum noch. Und wenn, dann ist Baum und Strauch und auch Terrassen um diese kleinen Weiler und Dörflein herum, weil die Leute das angepflanzt haben und davon eben leben, so da Getreide angebaut. Unter anderem und je weiter man dann Richtung Tibet läuft, desto steiniger wird das. Also es ist eine absolute Ödnis.
Fast wie auf einem anderen Planeten.
Es ist, ja, man könnte auch sagen Mondlandschaft.
Ja.
Aber diese Formation der Felsen und der Farben dazu, es ist so faszinierend, dass man, weiß ich nicht, ist.
Also es ist nicht karg und man.
Nee, es kommt einem nicht karg vor, auch, ja. Nee, überhaupt nicht. Also fürs Auge auch wieder so. Jeden Moment was Neues. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man sich einmal rumdreht. Und das Faszinierende letztendlich beim Runtergehen, wir sind eine Woche hochgelaufen zur Hauptstadt Domantang, da erzähle ich gleich noch ein bisschen drüber, und dann auf dem Rückweg hat man dann immer diese 8000er vor sich. Das ist das Faszinierende dabei, ja. Ich meine, wenn du jetzt so Mount Everest oder irgendwas machst, dann fängst du unten an und läufst dann, um da überhaupt hinzukommen, ja. Zum ersten Lager, dann hat man das auf dem Hinweg vor sich. Aber auf dem Rückweg sieht man dann, ja. Ich sag mal, kahle Berge. Und das war eben das Tolle im Mustang, weil das eben hinter dem Hauptkamm liegt. Und wenn du zurückläufst, hast du eben die ganze Zeit diese 8000er, diese Gletscher und Eisriesen vor dir.
Das ist jetzt so, ihr habt sozusagen diesen völlig wahnsinnigen Flug erlebt, seid in Mustang angekommen. Dann hattest du ja gesagt, man zahlt eben auch Geld, um reinzukommen, braucht dieses Zertifikat. Du hattest ja erwähnt, dass es auch begrenzt ist mit den Touristen aufgrund der politischen Situation, die, als ihr da wart, in der 90er auch wahrscheinlich noch sehr frisch war und
das
sich
war
mehr
frisch,
oder weniger empfinden.
Ja, damals, wir mussten sogar einen Verbindungsmann mitnehmen von der Regierung.
Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Woraus setzt sich
diese
Gruppe
nicht,
denn zusammen?
Erzähle ich gleich. Erst von dem Verbindungsmann, der, glaube ich, eigentlich gar keine Ahnung hatte, wo er hin musste. Also er kam aus Kathmandu, war von der Regierung abgestellt, ebenso Wandertrupps, wie wir es waren. Wir waren da kein richtiger Trupp, waren wirklich ganz klein, zu begleiten.
Mhm.
Ich kann nicht mal ganz genau sagen, warum, falls da noch irgendwas passiert wäre. Aber dieser arme Mann hat, glaube ich, nicht gewusst, wo er hinfliegt. Weil als er ankam, er war in der Stoffhose mit normalen Schuhen, Aktentasche in der Hand, so sehe ich ihn irgendwie vor mir. Und ich glaube, wir haben ihm nachher auch ein paar Sachen ausgeliehen, einfach weil er für die Verhältnisse dort überhaupt nicht gekleidet war.
Wir sind auf wie viel Meter nochmal?
Also Jomsom liegt auf 2,7 und insgesamt bis nach Lomantang sind wir dann auf 3.850.
Nichts, was man in der Stoffhose machen möchte.
Nicht echt, nee. Zumal man sich nicht auf das Klima verlassen kann, weil das ist da kalt, das ist eh klar. Und wir haben aber auch Schnee erlebt. Wir sind im November dort gewesen. Und zwar deswegen, weil es heißt, dass von November bis Februar oder März ist halt die beste Sicht. Das ist nicht dunstig.
Ja.
Und wir wollten ja auch fotografieren. Und das hat sich auch so, es war wirklich so. Also hin und wieder waren da mal Wolken, aber es war sehr viel blauer Himmel und dann tagsüber war es, die Sonne schien und das war deswegen eigentlich auch nicht so kalt. Also wenn ich Fotos sehe, dann habe ich vielleicht noch ein Vlies an, aber keine dicke Daunenjacke mehr. Aber nachts wurde das dann ganz anders. Aber ja, jetzt kommen wir mal eben zu unserem kleinen Trupp.
Ja, genau.
Genau.
Das also war das Ziel ist ja eine Wanderung. Das heißt, eine Wanderung durch das Himalaya-Gebirge stelle ich mir jetzt nicht vor, jetzt mal abgesehen von dem Regierungsbeauftragten, aus einer gemütlichen kleinen Freundesgruppe und man geht dann einfach mal los.
Nee, das sollte man nicht tun. Also in John Muston wartete unser Trüppchen, unsere Entourage, ne, wie man so schön sagt. Erstens der Guide, dann haben wir einen Koch dabei gehabt, dann haben wir drei Sherpas dabei gehabt, zwei Sherpas und noch so ein, zwei Pferdejungen. Mhm. Weil unser Gepäck, unsere Taschen wurden auf Maultieren festgeschnallt. Und muss dazu sagen, man muss auch alles mitnehmen. Man kann sich dort nicht verpflegen, zumal zu der Zeit. Und man durfte auch von den Leuten dort kein Holz kaufen für Feuer, weil es gibt so wenig da, dass sie das selbst brauchen. Und da ist eigentlich auch, es wird auch befeuert mit Jagdmist. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich habe das nicht gesehen. Wir haben auch kaum Jacks gesehen. Mhm. Wobei es hieß, die sind da noch weiter oben. Ich glaube, ein oder zweimal. Mhm. Also was wir gesehen haben, waren Ziegen und ein paar Rinder, Schafe, sowas in der richtigen Richtung. Aber die Jacks müssen überwiegend woanders gewesen sein.
Diese für Nepal ganz berühmten, in Fell eingewickelten, behörnten
Ja, ich habe immer darauf gewartet, dass sie mal vorbeikommen oder so. Aber nee, war kaum. Also ein paar haben wir gesehen, aber nicht so, wie man sich das vorstellt. Und auch nicht auf dem Weg. Was ich jetzt noch dazu sagen muss, diese Strecke, auf der wir gelaufen sind, das ist die alte Handelsroute zwischen Tibet und Indien gewesen. Mhm. Und zwar wurde von Tibet aus wurde Salz nach unten gebracht und von Indien aus oder von tiefer gelegenen nepalesischen Regionen Reis.
Ja.
Und das war eine ganz wichtige Handelsroute. Und die wurde dann natürlich geschlossen, wie gesagt, als China da Tibet übernahm. Und das war das eine, dass die Grenze zu war und damit auch der Handelsweg. Und das andere war, dass keine Mönche von Tibet mehr nach Mustang durften. Mhm. Weil Mustang hat die gleiche kulturelle, was soll ich mal sagen, die gleiche Kultur wie Tibet. Das sind tibetische Buddhisten, die da oben leben. Man sieht auch Klöster, teilweise halb verfallen und an denen man immer mal wieder vorbeigeht. Die kann man auch besuchen, wenn man jemanden findet, der aufschließt. Aber die wenigsten waren zu dem Zeitpunkt irgendwie bewohnt. Und wenn, waren da höchstens zwei oder drei Mönche.
Das ist dann nämlich der Unterschied, dass nicht nur diese unwirkliche Region da ist und dass man ja, wirklich über die höchsten Berge der Welt muss, um da hinzukommen, sondern plötzlich sind es eben alles nicht mehr Hinduisten, wie im Rest von Nepal, sondern alles Buddhisten.
Genau.
Und also die Gruppe hattest du vorgestellt, inklusive Koch, Sherpas, die Maultiere.
Und wir waren zu dritt.
Ihr wart zu dritt.
Genau, ein Freund war noch dabei.
Also du, Paul, dein Mann und ein Freund. Und dann nachdem man jetzt seinen, sagen wir mal, und der Regierungsbeauftragte nicht vergessen.
Oh ja, genau, der Regierungsbeauftragte.
Der arme Mann.
Ja, und das hat natürlich eine Weile gedauert, bis die Pferde dann gepackt waren. In der Zwischenzeit haben wir uns was zu essen gekocht. Und ja, und dann sind wir also vormittags angekommen und nachmittags sind wir schon losgelaufen.
Und was war das Ziel?
Das Ziel war Lumantang, das ist die Hauptstadt. Mhm. Hauptstadt.
Von Mustang.
Ich werde auch gleich noch berichten über den ersten Eindruck, den ich hatte, als oben vom Pass. Lumantang war 4 oder 5 Tagesreisen, also Wanderungen entfernt. Mhm. Und zwar das erste Stück ging, wie gesagt, von Jomosong nach Kakbeni. Mhm. Und dort haben wir übernachtet, war ein kleines Gästehaus. Und dann musste man eben nochmal da läuft man am Fluss entlang und manchmal auch im Flussbett, was sind Kiesel, ziemlich breites Flussbett. Mhm. Also ich schätze mal Kilometer oder so, ist bestimmt breit.
Wahnsinn.
Und läuft man aber da meistens entlang, weil das Wasser zu dem Zeitpunkt, das floss mal hier, mal da. Also es war nicht nur ein Rinnsal oder ein Fluss, sondern es verteilte sich so ein bisschen und kriegt noch ständig nasse Füße. Und deswegen sind wir dann doch auf der alten Handelsroute da gelaufen. Mhm. So. Und dann am Ende hinter Kakbeni muss man dann eben noch ein paar hundert Höhenmeter nach oben und dann befindet man sich eigentlich erst richtig auf diesem Teil des tibetischen Hochlandes, was dann insgesamt gesehen eben nach Nepal reinragt. Ja, und die Wanderung dort, man läuft dann immer durch, also es gibt rechts und links des Flusses, aber von dem Fluss, von der Kalikandaki, sorry, von dieser Schlucht sind wir dann eigentlich weggegangen und weiter östlich gelaufen und man geht dann immer an Schluchten entlang, man muss aber auch da immer durch, das heißt immer wieder runter und immer wieder hoch. Mhm. Und zwar, wenn ich von runter rede, dann sind es dann immer so, weiß, 300-400 Höhenmeter nach unten in die Schlucht und 300-400 Höhenmeter wieder nach oben. Das ist ziemlich anstrengend.
Wahnsinnig anstrengend, ja.
Wobei der Weg eigentlich immer gut war.
Ja.
Also wir hatten vorher zum Training, weil wir gar nicht wussten, ob wir dann mit der Höhenluft überhaupt klarkommen, zum Training haben wir eine Wanderung gemacht damals im Stubaital, Stubai-Höhenwanderweg. Das war zigmal anstrengender, weil dort musste man teilweise von Felsen zu Felsen hüpfen und der Weg war mal da, mal nicht da, jedenfalls zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ich meine, wir hatten also immer einen guten Weg.
Weil diese Handelsstraße, ja, diese alte, genau, noch existierte. Ja. Begegnet einem denn dann am Wegesrand Dörfer oder Menschen? Oder?
Ja, also ist immer so eine halbe Tagestour entfernt, kam ein Dorf.
Ich bin ja immer wieder fasziniert bei vielen von den Geschichten, du erzählst, von der Resilienz der Menschheit, sich an Orten niederzulassen, wo man denkt, wer hat denn jetzt eigentlich entschieden, dass man jetzt hier ausgerechnet ein Dorf hinsetzt oder hier ausgerechnet einen Tempel hinsetzt, weil man immer denkt, naja, müsst ja nicht so viel weiterlaufen, dass es vielleicht ein bisschen lebensfreundlicher wird.
Ehrlich gesagt, das weiß ich auch nicht. Also
das ist faszinierend.
Ab dem 8. Jahrhundert wurde die buddhistische Lehre in der Region Himalaya verbreitet. Und offensichtlich hat der große Führer, das war natürlich lange nicht mehr Buddha,
ja, klar.
1500 Jahre früher, weiß ich nicht, immer die Einöde gesucht.
Mhm.
Und zum Meditieren, ja, da geht es ja ganz viel um Meditieren, um Meditation. Ja. Und das hat man natürlich da oben gefunden.
Ja.
Und Leute sind dann gefolgt und haben dann angefangen, da zu siedeln. Aber man muss sich das vorstellen, es sind wirklich kleine Dörfer. Ja. Und insgesamt, soweit ich weiß, leben in ganz Mustang ungefähr 13.000 Menschen.
Mhm.
Und die Fläche, sag mal so laut Wikipedia oder wo immer, das liegt so zwischen 2.500 bis 3.000 Quadratkilometern.
Mhm.
Aber natürlich dann immer mit den hohen Bergen dazwischen.
Aber man kann sich ganz gut aus dem Weg gehen.
Man kann sich sehr aus dem Weg gehen und man trifft auch sehr wenig Menschen, also auf der Strecke. Also was ich, damals war das so, dass sozusagen das Rad dort noch nicht erfunden war, ja. Man ging zu Fuß, die Menschen gingen zu Fuß, die von A nach B. Viele sind auch aus den Dörfern den Winter über runter ins Kathmandu-Tal gegangen oder noch weiter Richtung Indien, auch um für Lebenserwerb, aber auch Kinder zur Schule. Und zu der Zeit, als wir da waren in den Dörfern, haben wir überwiegend alte Leute getroffen und kleine Kinder.
Mhm.
Also so Jugendliche oder junge Menschen waren da kaum noch.
Skurrile Kombination, alte Menschen und kleine Kinder oder Kinder, Jugendliche. Aber das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Du hast ja erzählt, wie das ist, da durchzufliegen. Und das sind die höchsten Berge der Welt, dass da eine Art von Entwicklungsunterschied besteht zwischen diesen Tälern, zwischen Kathmandu oder zwischen Indien und eben diesen Regionen, die so unwirklich sind, ist ja irgendwie klar. Aber das mit dem Rad ist natürlich absoluter Wahnsinn.
Ja, inzwischen ist das so, dass diese Straße sie ist etwas ausgebaut worden. Also man kann heutzutage mit einem Geländewagen oder auch mit einem Moped da hochfahren. Mhm. Und was ich gehört habe, es soll auch inzwischen in dem einen oder anderen Dorf etwas bessere medizinische Versorgung geben. Das hat es damals überhaupt nicht gegeben.
Und Strom?
Also das war Strom sowieso nicht, fließend nicht. Wasser auch nicht. Es war alles sehr, sehr rudimentär. Auch wie wir gewohnt haben. In der ersten Nacht haben wir im Zelt gewohnt und das haben wir aber nur einmal gemacht. Das war ja sehr gewöhnungsbedürftig. Jetzt nicht des Zeltes wegen, sondern weil das eben nachts mit einmal arschkalt wurde.
Ja, klar.
Also tagsüber würde ich mal sagen, wenn die Sonne geschienen hat, war das so 5, 6 bis 10 Grad. Ne?
Also gute Lauftemperatur.
Ja, eigentlich. Gute Lauftemperatur und wie gesagt, also ich hatte maximalen Vlies an.
Ja.
Aber nachts bin ich mit einer Daunenjacke in einen Daunenschlafsack.
Ja.
Und ja, wie es dann immer passiert, normalerweise muss man nicht pinkeln, wenigstens ich nicht, aber just in dieser Nacht musste ich mich da tatsächlich aus dem Schlafsack, aus dem Zelt irgendwie klauben. Aber ich muss ja sagen, das war auch ein Erlebnis, was ich wahrscheinlich sonst gar nicht gehabt hätte. Hm. Man steht dann da unter diesem Sternenhimmel, also Millionen ja. von Sternen, wo man denkt, die sind wirklich zum Greifen nah. Das Wahnsinn. War einfach fantastisch. Und wir hatten Neumond. Das heißt, dann sind die Sterne natürlich noch viel deutlicher und alles die Milchstraße, alles viel dichter zu sehen und so. Das war ein irres Erlebnis, dass ich wirklich auch vergessen hatte, wie kalt das eigentlich war.
Also, das kann ich mir
vorstellen. Wir haben das dann geschätzt, das war bestimmt zu minus 20 Grad.
Ja.
Und das Wahnsinn. War aber nur einmal im Zelt. Und danach haben wir immer in so bei Leuten gewohnt. Wie gesagt, Handelsroute gewesen und es gab da immer so eine Art Gästezimmer.
Ja.
Also wo ein Bett drin stand und man hat uns dann morgens immer eine Schüssel gebracht mit warmem Wasser, die auf dem Feuer heiß gemacht wurde. Also alles sehr.
Aber diesen Sternenhimmel, das ist, glaube ich, unvorstellbar, weil ja, Lichtverschmutzung existiert effektiv gar nicht da durch die Menschheit in irgendeiner Form. Städte fern.
Fern, keine Industrie, nichts.
Und dann ja auch nichts, was den Blick darauf in irgendeiner Form blockiert, außer die Berge selbst wahrscheinlich.
Ja, genau.
Wahnsinn.
Also tagsüber, wenn dann Wind aufkommt, dann ist man schon mal in so einer Dunstwolke, beziehungsweise Staubwolke. Das ist auch hin und wieder mal passiert.
Ja.
Aber sonst, nein, da ist nichts, was den Blick versperrt.
Also die erste Nacht im Zelt und dann ging es eben weiter und verändert sich die Landschaft oder der Weg, ändert sich das oder ist es durchgehend?
Nee, eigentlich ist es eigentlich durchgehend. Runter? Hoch, runter und irre Felsformation, auch so von sehr starker Erosion geprägt, dass man dann auch so Gestein sieht wie so Orgelpfeifen, die aber dann so, weiß ich nicht, 100 Meter hoch sind, muss man sich das vorstellen, was am Felsen dann so klebt, also ausgewaschen. Mhm. Und das dann auch wieder in verschiedenen Farben. Also immer so Erdfarben, ja, also von teilweise sind die fast weiß, dass man denkt, das ist Kalkgestein ja. oder Sandstein und dann aber Ocker und dann wird es auch mal dunkler. Und manchmal sind es ganz dramatische Erhebungen, die man da sieht, aber meistens ist es eigentlich eher rundlich. Jetzt mal abgesehen von den 8000, wo Schnee drauf liegt. Ne? Mhm. Es ist eigentlich eher so eine ja, dramatisch, aber trotzdem fast gefällige Landschaft. Also es ist nicht.
Das ist schön gesagt. Aber das ist schön gesagt. Dramatisch, aber gefällig. Dramatisch wäre auch das Wort, was ich glaube ich jetzt so, was sich in meinem Kopf so bildet. Das ist,
ja, die Dramatik liegt eigentlich dann in den Gletschern, ne? die man ja. dann sieht. Aber das andere ist, es ist schwer. Es ist unglaublich faszinierend.
Ja, das glaube ich.
Und in dem Sinne eben auch sehr abwechslungsreich, weil man biegt dann immer um die eine oder andere Kurve, steht man wieder an so einer Schlucht, die 1000 Meter tief ist. Oder 500 Meter, sorry, ich will jetzt auch nicht übertreiben. Aber 500 Meter ist auch schon eine ganze Menge.
Ich wollte gerade sagen. Also
so, und dann denkt man, oh Gott, hoffentlich kommen wir da heil runter. Aber wie gesagt, der Weg war mindestens immer so 70, 80 Zentimeter bis anderthalb Meter breit, je nachdem.
Auch das wieder ein Beispiel der Resilienz der Menschheit, dass man dann einfach einen Weg durch dieses Gelände baut.
Genau.
Unglaublich. Und wie ging es dann weiter? Also erste Nacht im Zelt.
Ja, und danach schliefen wir, wie gesagt, bei Leuten und in ihrem Art Gästezimmer. Mhm. Und ja, dann passierten so Sachen, die man hat, sag ich jetzt mal, wenn man Urlaub macht, ne? Dann setzt man sich vielleicht vom Essen oder so irgendwo hin, im kleinen Aperitif und ja, und hat sich vielleicht sogar nochmal umgezogen oder so, aber das ging alles gar nicht, weil es war dann, also sobald die Sonne weg war, wurde es wirklich arschkalt. Ja. Das heißt, wir waren dann zwar immer in einem Raum drin, aber es war trotzdem wirklich sehr kalt und immer mit Mütze auf und mit Down-Anorak an. Und hat man uns Essen serviert. Also wir hatten ja, wie gesagt, einen Koch dabei, weil wir von den Einheimischen nichts kaufen durften.
Ja.
Einfach nur deswegen, damit die genug haben.
Ja, klar.
Und für den Winter. Und ja, und haben dann da entweder Feldbetten oder zusammengehämmerten Betten geschlafen. Und ja, mir fällt noch so eine witzige Geschichte ein, weil ich irgendwie im Laufe des Tages musste ich irgendwie mal sehr dringend. Mhm. Und in dem Moment kamen wir gerade durch ein Dorf durch. Und da stand was dran von Red House Hostel. So ein Blechschild. Irgendwie. Dann fragte ich den Guide. Und ich sage, kannst du mal fragen, ob ich da vielleicht mal die Toilette benutzen darf? Wirklich nicht im Kopf. Also wie, als Städter oder so, als Westler. Man denkt überhaupt nicht drüber nach, was einen da erwarten kann. Ja?
Klar.
Gar nicht. Und der hat dann da geklopft und hat den, ich sag mal, den Herbergsvater gefragt. Und der zeigte so nach hinten irgendwie ins Dunkle, weil vorne kam noch Licht rein. Wie gesagt, es gibt ja keinen Strom da.
Ja, klar.
Und in diesen Hütten hat man natürlich auch tagsüber kein Feuer oder sowas brennen. Also klar. Wenn dann nur in den kleinen Küchen das Feuer, wo dann drauf gekocht wird. Aber sonst ist da nichts, was das irgendwie erhält. Und es ging dann irgendwie so nach hinten und naja, Augen hatten sie noch nicht dran gewöhnt und drunter war es irgendwie weich, wo ich dann dachte, worauf trete ich jetzt? Und ging dann immer weiter, tastete mich davor, das war so eine Art Gang, wusste jetzt gar nicht, wo ich hinkomme, und dann, hier soll irgendwo eine Toilette sein. Und sah dann am Ende des Tunnels, also es war kein Tunnel, es war nur ein Gang, ein Loch und da kam Licht rein, von unten. Und naja, bin ich da hingegangen und guckte durch das Loch nach unten.
Die Anweisungen waren relativ klar, was zu tun
ja,
ist.
Ja, genau, die Anweisung war klar. Weil unten drunter ja, war ein ganz großer Scheißhaufen. Anders kann man das gar nicht ausdrücken. Das war die Toilette. So. Und Geschichte, warum da Luft war, das Haus stand am Hang. Ja. Und der hintere Teil war, da wo auch die Tiere oder so waren, jetzt nicht in dem Raum, aber ja, das war offen nach vorne ja. Weg, ne? Und naja, ich meine, da Geschäft gemacht und ich wusste auch noch nicht, wie gesagt, wo ich da drauf trete, aber es waren da nur Holzspäne.
Mhm. Ein Glück.
So, das war, glaube ich, schon am ersten oder zweiten Tag. Ne? Naja, so und in den kleinen Herbergen, in denen wir gewohnt haben, okay, dann war man dran gewohnt, wusste, wie es geht und
klar. Aber man kann fast sagen, also in die sein Geschäft in die Tiefe der Schluchten des Himalayas
ja, genau.
Verrichtet.
Das tut man auch nicht alle Tage.
Und ja, und du hast damit einen, weil du mir das mal erzählt hattest, und damit hast du wirklich etwas bei mir ausgelöst, weil das ist ein Phänomen, was, glaube ich, einige Leute kennen, dass man ab und zu, wenn man einen sehr spannenden Film guckt oder einen beeindruckenden Abenteuerfilm, dass man manchmal denkt, naja, ab und zu müssen die ja auch mal irgendwie, aber das ist ja gar nicht Teil der Geschichte. Und seit du mir das erzählt hast, habe ich immer ein Bild davon, naja, aber wenn die sozusagen die Szene, die jetzt läuft, und wenn dann man das, was man nicht sieht, ist das, was dir da passiert ist. Das vergisst man nämlich, dass das natürlich ein essentieller Teil des Seins einfach ist und dass das genau. Dazugehört. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß nicht, ob du das erzählen willst, es gab es auch noch eine andere Geschichte, die damals
ja, es gab eigentlich noch, also nachträglich gesehen, wir haben uns dann halb tot gelacht, aber vorher war es etwas dramatisch. Unser lieber Freund hatte ein kleines Problem. Er hatte einerseits Verstopfung und auf der anderen Seite hatte er einen kaputten Rücken. Mhm. Und konnte eben eigentlich nicht auf diese Toiletten gehen, Toiletten, sprich Loch im Boden, ja. Weil er sich nicht bücken konnte.
Ja.
Ob des kaputten Rückens oder in dem Moment jedenfalls. Und naja, das ging dann so zwei Tage oder so. Und es gab natürlich das dadurch, dass da diese Ödnis war, es gab auch keinen Baum, es gab auch keinen Felsen, der mal irgendwie so am Wegesrand lag, wo man sich hinter verstecken konnte. Jedenfalls kamen wir dann, zweiten oder dritten Tag kamen wir dann auf ein Gehöft, wo wir übernachten sollten. Und da war so eine Art Kabine aus Stein und mit so einer Art Plumpsklo. Mhm. Also eigentlich wie die anderen, aber auch so halb im Boden. Aber war noch so ein rundes Teil oben drauf, ja. Okay, unser lieber Freund konnte aber auch damit eigentlich nicht klarkommen und tat uns natürlich auch ganz fürchterlich leid und dachte, irgendwas muss jetzt passieren. Und ich hatte dann die glorreiche Idee und da war merkwürdigerweise, gab es auf diesem Gehöft einen Stuhl. Hm. Und ja, normalerweise sitzt man auf dem Boden, ne?
Ja.
Und da war ein Stuhl, ich sage, okay, dann nimm doch einfach den Stuhl und dreh ihn falsch rum, setz dich da rücklings drauf und dann könnte es passieren. Jedenfalls
sehr
brauchst du den nicht zu bücken. Genau. Muss man drauf kommen.
Ja.
Gut.
Not
das hat er dann auch gemacht. Also diese Kabine war aber ohne Tür. Das war eigentlich auch kein Problem. Wir standen, weiß nicht, wir waren ein kleines Stück weg. Jedenfalls, es war ein Gehöft und da befanden sich eben auch Tiere. Und dann kam da so eine Herde Ziegen mit einmal angelaufen, so ganz langhaarige Ziegen. Und die liefen über das Gehöft. Und liefen an dieser Kabine vorbei, guckt mal kurz rein und liefen dann weiter. Noch witziger war eigentlich, mit einmal kam so ein Trupp Hühner. Der Hahn stolz voraus, die Hennen hinterher, so pick, 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 liefen die über das Gehöft und sahen dann mit einmal, da in der Kabine ist noch was. Marschierten dann in diese Kabine rein, vor den Füßen unseres lieben Freundes vorbei und wieder raus. Und er ist natürlich auch vor Lachen, was so eine witzige Situation war, vom Schemel gekippt.
Oh Gott, oh Gott.
Oh. Ja, mit solchen Sachen muss man eben auch rechnen, wenn man in der Ödnis unterwegs ist.
Ja, und vor allem alles eben auf 3.500 Metern. Das genau. Darf man eben nicht vergessen. Das macht das Ganze irgendwie ungreifbar.
Es gab viele komische Situationen, also auf der für uns irgendwie so.
Klar. Es ist ja aber auch wirklich eine Welt der absoluten Entbehrungen eigentlich. Und wie, ich meine, rein theoretisch, es scheint euch ja nicht passiert zu sein, aber was wäre gewesen, wenn euch was passiert wäre? Verletzung, Krankheit, was Ernsteres?
Keine Ahnung.
Das ist wirklich ein...
Also ich habe hinterher mal gehört, das ist dann mal irgendwie passiert, da haben irgendwie einen Hubschrauber hochgeholt.
Mhm. Aber auch das stelle ich mir nicht einfach
vor.
Nee,
natürlich nicht und auch nicht schnell, weil der Hubschrauber steht im Zweifelsfall in Kathmandu.
Ja.
Ich meine, es gibt da diverse Hubschrauber, ja, die zum Mount Everest da zum Basislager hochfliegen.
Ja.
So vorhanden, aber mit medizinischer Versorgung. Also ich habe noch in meinem Notizbuch auch gelesen, dass von Lomantang die nächste medizinische Versorgung war 3 Tagesreisen entfernt.
Hm.
Und uns ist zum Glück nichts passiert. Also ich habe auch sonst weiter nichts gehört, aber man muss auf so eine, wenn man sowas macht, dann muss man damit rechnen, dass man da, ich will jetzt nicht sagen verloren ist, aber dass so schnell keine Hilfe kommen kann.
Eine gewisse, ja, ich sag mal, Abfindung mit der Situation, auch das ist ja auch eine gesundheitliche Frage. Man muss sich auch fragen, bin ich dazu imstande? Und dann ja auch eine psychische Frage, bin ich dazu imstande, loszulassen genau. Von allem, was mich rettet, von einem Rettungsseil, weil es gibt viele Orte auf der Welt, die touristisch erschlossen sind, die nicht an westliche Standards, sage ich jetzt mal ganz stumpf, ganz platt, angeschlossen sind oder daran angebunden sind, aber trotzdem im Zweifel Hilfe kommt. Aber das ist da einfach unmöglich.
Nee. Naja, ich meine, heutzutage, wie gesagt, es können Geländewagen dort hochfahren, ja. Aber nichtsdestotrotz, muss man sich mal vorstellen, also eine Magenverstimmung mag man noch so irgendwie hinkriegen. Klar. Und Medikamente sollte man sowieso dabei haben. Aber man könnte sich auch was brechen oder den Knöchel so verstauchen, dass man nicht mehr weiß. Okay, die Touren sind immer so, dass da Maultiere dabei sind, wo das Gepäck drauf ist. Man könnte dann auch, ich sag mal, sich aufs Maultier setzen und dann wird man runtergeführt. Aber witzig ist das auch nicht.
Nee, klar.
Ne? Ich meine, wenn man sich was gebrochen hat oder auch einfach nur bös verstaucht oder so.
Ja,
ich meine, dann ist erstmal nichts mit auftreten. Und mit den Maultieren da hin und her, so witzig ist das auch nicht.
Ja, klar. Also in diesem völlig surrealen, in dieser völlig surrealen Welt, nach diesen wahrscheinlich zig abenteuerlichen Erlebnissen, dann irgendwann das Ziel erreicht. Und da.
Ja, bevor man das noch erreicht, also Lomantang, die Hauptstadt, früher Königsstadt, Mustang war bis 2008, war das ein Königreich.
Ja.
So, man stellt sich da immer so ein bisschen was vor, ja. König und Glamour und so weiter. Und jedenfalls, wir haben einen Pass erreicht nach 5 Tagen und standen dort oben auf dem Pass und sahen runter in ein Hochtal und sahen auf Lomantang runter. Und da habe ich gedacht, so von alten Bildern her, so müssen unsere Städte, ich sag mal, im 10. bis 12. Jahrhundert mal ausgesehen haben, ja?
Also Mittelalter.
Tiefstes Mittelalter, eine hohe Mauer drumherum und aus der Mauer heraus sah man so ein paar größere Gebäude. Da war natürlich dieser, in Anführungsstrichen, Königspalast und mindestens 1 oder 2 Klöster oder Klöster, ja, Tempelklöster zu sehen. Den Rest konnte man hinter der Mauer von da, wo wir waren, nicht sehen. Und das Ganze war ein Rechteck. Angelegt. Also ich will mal sagen, die Außenmauern vielleicht so 1,5 Kilometer mal, nee, sorry, ja doch, vielleicht 1,5 Kilometer mal 1 Kilometer, das Rechteck. Vielleicht war es auch viel weniger.
Ja.
Heutzutage, wir haben es gerade noch mal auf Google-Satelliten uns angeguckt, ist ein bisschen größer geworden, weil außerhalb der Stadtmauer sind inzwischen auch so kleine Gehöfte angelegt. Und als wir damals da mal was drumherum waren, waren Terrassenfelder, es wird da Buchweizen angebaut und Senf habe ich mal auf Fotos gesehen, was dann gelb blüht, ist natürlich sehr schön. Und ich glaube Gerste.
Und liegt das an einem Fluss, weil das ist ja jetzt so, oder geht ein Fluss
durch?
Ja,
da kommen so, also eher so, zumindest zu der Zeit, wo wir da waren, so Rinnsale runter. Weil ich denke mir mal, bei einer Schneeschmelze kommt dann da mehr runter an Wasser. Aber da muss genügend Wasser sein, sonst könnten die da nicht anbauen.
Und man darf auch da wieder nicht vergessen, ich erwähne das ja immer wieder, weil man sich das wirklich mal vor Augen führen muss, Lomantang liegt
3740 Meter hoch.
840.
Oh, sorry.
Aber 3840 Meter. Nicht schlecht übrigens, aber das ist ja auch eine unglaubliche Höhe und das ist für diese Leute halt eben jeden Tag. Und ich habe auch gelesen, 2011, die letzte Volkszählung, die offizielle, 569 Einwohner. Und das sind ungefähr 172 Haushalte. Also das ist nicht groß.
Nee, es ist klein, natürlich. Also es ist wirklich ein, ja, ich weiß nicht, wie gesagt, wie unsere mittelalterlichen Städte früher ausgesehen haben, aber so habe ich mir das vorgestellt. Mal abgesehen davon, dass wahrscheinlich bei uns noch die eine oder andere Kirche vielleicht inzwischen hochragte, aber dort waren das eben Klöster oder zwei Klöster stehen, glaube ich, in Lomantang und eben dieser Königspalast.
Und der Königspalast wahrscheinlich auch nicht mit dem
Pomp. Nein, es ist ein drei- oder vierstöckiges Gebäude, so gut wie ohne Fenster, sieht eher aus wie eine Festung.
Ja.
Und oben sieht man so, wie Schießscharten sieht es eigentlich aus. Mhm. Und oben auf dem Dach, so wie auf allen Häusern, die man überhaupt sieht, da wird Holz gelagert.
Mhm. Ein sehr teures Gut.
Genau.
Ja. Weil ich habe jetzt gerade auch ein Bild gesehen, es ist ja wirklich in der kompletten Einöde einfach, in die komplette Einöde gebaut. Drumherum an Berge erinnernde oder eine Hügellandschaft, die ja dann eben auch auf 3000 Metern eher in Berglandschaft ist. Und dann drumherum diese Hütten. Also wirklich beeindruckend. Und wie seid ihr da untergekommen?
Da haben wir eine Herberge gefunden, wo dran stand, fließend heiß und kalt Wasser, wo wir gesagt haben, okay, das ist es.
Oh je.
Vor allen Dingen fließend heiß Wasser.
Wie geht das denn?
Ja, das ging eben nicht. Ja. Aber ich muss dazu sagen, sie haben uns dann tatsächlich eimerweise heißes Wasser gebracht, so wo wir uns dann waschen konnten, auch Haare waschen. Ne? Irgendwann muss man die ja auch mal frisch machen.
Ja.
Und das ging dann. Also
wenigstens schwitzt man bei minus 20 bis 10 Grad.
Das war ja nur nachts, tagsüber. Ja, schwitzen stimmt. Tut man eigentlich nicht. Aber die Atmosphäre da war auch wirklich abgefahren, weil man sich das vorstellt. Also die Hauptgasse, man kann ja nicht von Straße reden, da waren an beiden Seiten die Häuser, sag ich mal, so zwei oder vielleicht auch drei Stockwerke hoch. Aber man ging nicht unten rein, sondern ich weiß gar nicht warum. Also das sah so aus, als würde es mal irgendwie Überschwemmungen geben. Kann theoretisch sogar sein, wenn dann irgendwie zu Schneeschmelze da die Wassermassen runterkommen. Jedenfalls, der Eingang war immer auf der ersten Etage und von dort aus bis zur Straße runter war immer so ein Steg gebaut, ein Holzsteg. Mhm. Und da ging man rüber so. Und wir haben da so eine Weile gestanden und ein paar Fotos gemacht und mit den Leuten gelacht und vor allen Dingen mit den Kindern, die sehr, sehr fröhlich sind. Fröhlich, aber man kann es sehen, bitterarm und viel mit Waschen ist da eben auch nicht, weil da zu der Zeit wahrscheinlich sehr wenig Wasser war, also ziemlich schmutzig nach unserem Sinne.
Und ich habe auch gerade mal nachgeschaut, der Kali Gandaki ist tatsächlich 2 Kilometer entfernt, also auch ein der Weg zum Fluss, auch wieder hinten in eine Hürde, absolute Hürde.
Ja, und man muss dann wieder tief runter.
Ja.
Und wie wir dann da so standen und guckten und ein paar Fotos machten, kam mit einmal aus dem einen Haus oben, kamen kleine Pferde, Ponys raus. So 4, 5 Stück. Die kamen, ohne dass da jemand dabei war, kamen also gegenüber diesen Steg runter auf die Straße, liefen da so ein bisschen lang, guckten uns an, gingen an uns vorbei und gingen in ein anderes Haus, gingen sie wieder nach oben rein. Es war so, sag ich mal, so wie zum einen Kaffeekränzchen zum anderen oder irgend sowas, Happy Hour. Das war völlig, ja.
Wie üblich ist das für die BewohnerInnen von der Stadt oder von dem Ort, dass da Touristen kommen? Ist das tagtäglich? Oder?
Das kann ich nicht sagen. Aber wenn du überlegst, dass nur 1000 pro Jahr da überhaupt hin dürfen. Ja. Und die meisten, viele gehen ja gar nicht so weit.
Ja.
Ne? Man braucht mindestens 10 Tage, um hin und her zu gehen von Jomuson aus. Und auch um ein bisschen, ich sag mal jetzt nicht nur zu laufen, sondern ich sag mal das Ganze auch ein bisschen zu genießen und einfach mal in Ruhe hinzusetzen, sich die Landschaft anzugucken, zu verweilen und sich das kleine Leben, was dort stattfindet, anzugucken und ein bisschen mit den Leuten, man kann mit denen nicht sprechen, weil man die Sprache natürlich nicht spricht, aber man kann sich mit denen verständigen.
Ja.
Und wir hatten dann sogar eine Audienz
beim
König, beziehungsweise Raja auf Nepalesisch. Und Gyapa heißt das, glaube ich, auf Lopi, die Sprache, die dort oben gesprochen wird. Also die Leute, die dort wohnen, heißen Lopa.
Weil nämlich auch das Königreich Lo hieß. Es hieß nämlich nicht Mustang, sondern das ist sozusagen erst der Begriff, der dann später kam. Es hieß Lo tatsächlich.
Genau. Und ja, unser Guide hat da eine Audienz erwirkt. Und wir sind also dann auch in diesen Königspalast rein, der auch sehr schlicht innen war. Alles Holz innen, also außen sind ja Fels- und Lehmwände. Und innen alles sehr viel Holz. Und er saß da auf dem Campingstuhl. Er saß auf dem Campingstuhl, hatte einen großen Türkis im Ohr, kann ich mich noch dran erinnern. Und ja, es ging eigentlich nur mit Übersetzer, wobei ich aber dann später mal gelesen habe, dass der eigentlich Englisch sprach, weil der natürlich auch rumgereist ist. Aber jedenfalls, ne, um laut den Protokoll, Eindruck. Genau.
Richtig.
Ja. Sehr netter Mann. Wir hatten dann diese Schals mit, ne, die man dann immer bei solchen Begegnungen übergibt.
Ja.
Diese hauchdünnen Baumwoll- oder Leinenschals, so ja, wie die, auch wie die Gebetsfahne, so das gleiche Stoff. Und ja, es war eine sehr nette Konversation. Und wo wir ihn dann auch gefragt haben, was er sich für sein Land wünscht. Weil, wie gesagt, damals war er noch König.
Ja.
Und er sagte, naja, das Wichtigste ist eigentlich, dass wir hier eine medizinische Versorgung bekommen.
Mhm.
Und vielleicht auch mal Strom.
Ja.
Was ich dann, in ein oder zwei Dörfern wurde zu der Zeit, ich glaube, war sogar ein deutsches Unternehmen, die haben versucht, mit Solaranlage da einzubauen. Wie weit das dann gegangen, keine Ahnung, das weiß ich nicht.
Es ist wahrscheinlich auch, also man nennt das Gebiet, das habe ich auch gerade nochmal nachgeschaut, man nennt es auch Village Development Committee. Also es ist sozusagen der Versuch da, diese Region zu entwickeln in eine Richtung, dass ihr alltägliches Leben und besonders die medizinische Versorgung sich verbessert. Ich stelle es mir natürlich politisch auch nicht leicht vor, weil die Nähe zu Tibet, Mustang immer wieder ein Ort gewesen, wo die tibetanischen Flüchtlinge sich versteckt haben oder Geflüchteten sich versteckt haben. Wahrscheinlich politisch auch so wahnsinnig schwierig, aber auch einfach von der ganzen Infrastruktur da Strom hinzubringen, ist ja ein unglaubliches Unterfangen.
Ja, sicher. Also wie gesagt, mit heutzutage mit Generator und Solaranlagen, also ist man inzwischen natürlich deutlich weiter. Mhm. Also mit den Möglichkeiten, die man hat, irgendwo Strom zumindest in begrenzter Weise irgendwo hinzubringen, beziehungsweise dort Strom zu Energie zu installieren als früher.
Auf jeden Fall eine unglaubliche Szenerie in seiner Gesamtheit. Und dann ging es wieder zurück an den Ausgangspunkt.
Nein, wir haben dann noch einen Ausflug gemacht von dort und da auf unseren Pferdchen und sind dann Richtung tibetische Grenze geritten. Wobei, wir sind dort nicht hingekommen, das ist noch viel zu weit. Aber wir sind dann in ein Gebiet gekommen, wieder in eine Schlucht. Und an beiden Seiten dieser Schlucht waren Löcher in dem Felsen, wo wir erst gar nicht wussten, was das war. Aber es war sehr deutlich, weil es auch in regelmäßiger Form war. Und dann sagte uns unser Guide, ja, das sind Höhlenwohnungen. Ach,
oh.
Okay, ja, kann man sich das mal angucken. Und dann sagte er, mal gucken, ob wir irgendwie eine erreichen können. Und irgendwie haben uns aber auch Kinder begleitet oder war noch irgendjemand dabei, ich habe das nur in meinem Notizbuch gelesen, dass da mit Amma jemand war, der eine Leiter mit hatte.
Oh, okay.
Also weiß jetzt nicht mehr genau wieso, aber es war jemand, irgendjemand mitgekommen, der hatte eine Leiter dabei. Das heißt, dass wir diese Höhlenwohnung besichtigen würden, das war irgendwie bekannt, ne?
Ja.
Vorher, oder? Hat sich rumgesprochen und ja, der stellte dann die Leiter an und dann konnten wir in eine Höhlenwohnung da reinklettern und es war wie so ein Labyrinth innen drin. Und da haben also zu der Zeit haben da keine Menschen mehr gewohnt, aber offensichtlich war das bis nicht vor allzu langer Zeit war das bewohnt.
Es gibt auch eine ähnliche Sache in den Höhlen gegenüber von Petra. Und das habe ich letztens gesehen, wie Leute da leben, teilweise auch Touristen da übernachten können in diesen Höhlen. Das ist dieselbe Frage, die ich mir da stelle, ähnlich wie bei den Städten, die man in die Einöde baut. Wenn man die Möglichkeit hat, zumindest in einer Gemeinschaft zu wohnen, die einem einigen Komfort gibt, warum entscheidet man sich dann für die Höhle? Und es ist wahrscheinlich wieder die Askese oder der Rückzugsort. Man weiß es nicht, aber beeindruckend.
Ja, und man ist in diesen Höhlen natürlich auch geschützt, weil du musst dir auch vorstellen, es gibt natürlich ganz wenig Baumaterialien da.
Ja.
Ne? Und ich meine, die Entscheidungen haben ja mal irgendwann Leute getroffen und die dann danach geboren wurden, die sind halt da aufgewachsen.
Da haben
wir gleich mal drüber nachgedacht. Ja. Und wie gesagt, heutzutage, viele Leute wandern eben auch ab. Auch Kinder, die zur Schule gehen müssen. Wobei, da oben sind keine Schulen. Das wollte man aber auch einrichten.
Ja.
Und es sind sehr viel, ich weiß nicht, wie viel der Leute Analphabeten sind. Mhm. Sehr viele, ich glaube 60-70%.
Ja.
Und das macht die ganze Situation natürlich für ja, Analphabeten, die kommen dann auch später nicht weiter. Ne? Also für die gibt es dann auch gar nicht so viel Grund. Oder okay, die können dann abwandern, runter ins Tal gehen oder weiter nach Indien und so. Aber es ist natürlich alles sehr, sehr schwierig. Also nichts umsonst. Sie sind wirklich bitterarm da oben. Das muss man einfach mal so sehen.
Ja. Anders als in anderen Konstellationen auf der Welt ist es ja auch so, dass da sich in dieser Szenerie ihnen ja gar nicht die Möglichkeit bietet, zu entscheiden, ob sie
ja
vielleicht in eine bewohnte Stadt wollen oder eine große Stadt oder eine moderne Stadt wollen oder ob sie da bleiben wollen, weil die Entfernungen sind unglaublich, die Unterschiede. Und dann darf man ja nicht vergessen, letztlich trennt sie zum moderneren Teil Nepals ja wirklich die größten Berge der Welt. Das ist einfach eine Sache, die mir immer wieder durch den Kopf geht. Das ist ja so die unwegsamste Trennung, die man haben kann.
Und ich meine, nicht viele Leute können sich leisten, von Jamison mit dem Flugzeug da runter zu fliegen. Und da wandert man eben noch mal 2 Wochen, bis man unten ist.
Ja.
Aber man hat immer das Gefühl, wenn man dann Menschen trifft, so diese Wanderungen sind für die eben völlig normal.
Ja.
Also, ne? Bei uns ist das, wir gehen auf eine Trekkingtour und bei denen ist das ja, die gehen eben von Dorf zu Dorf
ja.
oder
zum Fluss.
Ja.
Ja,
und diese Anstrengung, die wir da empfinden, die empfinden die gar nicht.
Ja, klar. Es ist, der kommt der Alltag einfach. Also man kann wirklich sagen, vom bunten, explosiven Treiben Kathmandus in die absolute Einöde und dann auch eine Art von Zeitreise gemacht.
Total.
Eigentlich. Und ich meine, du hast unglaublich viele Orte gesehen und du hast unglaublich viele Menschen kennengelernt, die aus den verschiedensten Hintergründen kommen. Aber eine solche Zeitreise, das ist doch fast schon einzigartig, oder?
Ja.
Also das klingt wirklich sehr, sehr rudimentär.
Ja.
Und die Bewegung oder die Berührung mit diesen Menschen ich finde es faszinierend, dass dass man als Tourist, wie du sagst, man macht das, was die im Alltag machen, man geht auf diese Trekkingtour, wohnt dann da und letztlich ist es ja vielleicht was Besonderes, sonst hättest du ja auch keine Audienz beim König bekommen, aber ja trotzdem Teil auch dieses Alltags, dass da auf einmal Menschen kommen in deine Realität und die sind dann aus einer völlig anderen Welt. Eine abstruse Vorstellung, absolut fasziniert.
Das Faszinierende ist, aber man kann aber immer kommunizieren, ja.
Ja.
Irgendwie. Und vor allen Dingen mit den Kindern, mit den kleinen Kindern. Also haben wir sehr, sehr großen Spaß gehabt, weil ja, sicherlich haben die schon andere Touristen gesehen außer uns, aber trotzdem ist für die immer wieder was Neues.
Klar.
Und da gab es eine ganz witzige Situation. Paul hat dann mit den Kindern rumgespielt, auch wegen Fotos und so weiter und so fort, irgendwelche Lieder gesungen und die haben dann versucht mitzusingen und es gab sehr viel Lachen. Und mit einmal stand so ein kleiner Junge vor Paul und Paul hatte gerade gelacht und der kleine Junge zeigte auf Pauls Mund. Und da haben wir gedacht, weiß ich nicht, des Liedes wegen oder warum macht er das? Und mit einmal kommt so eine ältere Frau oder ob das jetzt Mutter oder Oma, weiß ich nicht mehr genau, jedenfalls kommt die da an und fing auch gleich freundlich an zu lachen und die hatte ihre ganzen Vorderzähne waren Gold.
Mhm.
Und dann, weiß ich nicht, haben wir irgendwie geschaltet. Paul hat hinten ein paar Goldzähne.
Ja.
Und dann haben wir irgendwie rausgekriegt, dass für die Kleinen offensichtlich das Faszinierende war, dass Paul die Goldzähne hinten trug.
Und ja, sie vorne.
Auf den, genau. Und also wenn schon Gold, süß, dann zeigt man das auch. Und packt das nicht hinten.
Packt das nicht nach
die
hinten.
Die Weisheitszähne. Oder wo die was
Oh Mann, Wahnsinn. Und es ging dann von da zurück und ihr habt diese Tour gut überstanden, wie wir gesagt
Wunderbar
haben.
Wunderbar überstanden, ja.
Wie wir gesagt haben, alles andere wäre wahrscheinlich fatal gewesen, aber in diesem Fall war es einfach nur beeindruckend.
Auf dem Rückweg haben wir dann auch noch einen sehr hohen Pass überquert. Das war für uns der höchste. So 4.800 Meter.
Mhm.
Und zwar Richtung Muktinath. Muktinath ist ein heiliger Ort.
Ja.
Das ist auch Teil des Annapurna Roundtrips. Da kommt man nachher an, wenn man da einmal rumgelaufen ist.
Mhm.
Das liegt, bin mir gar nicht so sicher, ob Muktinath noch im Mustang liegt oder nicht. Glaub nicht. Das ist schon wieder, gehört zu einer anderen Provinz.
Ja.
Das war auch am vorletzten Tag, wo wir da ankommen. Aber bevor wir da ankamen, mussten wir eben über diesen wahnsinnig hohen Pass. Und da kann ich mich dran erinnern, dass wir doch sehr, sehr langsam gelaufen sind. Also so Schritt für Schritt, weil das war dann doch mal wieder eine andere Höhe. Ne?
Sagen
wir mal so von 3,8, wo man sich dann auch schon dran gewöhnt hat. Wir sind ja auch langsam gegangen. Das heißt, man akklimatisiert sich dann auch in ein paar Tagen, also ja, beim Hochwandern. Aber dann noch mal so einige hundert Höhenmeter mehr. Es ging zwar langsam bergan, aber trotzdem, das war schon, ging das schon ordentlich auf die Lunge, muss ich wohl sagen.
Ja, das glaube ich. Also ein unfassbares Abenteuer schon wieder. Und ich glaube, wir sind am Ende dieser Folge, am Ende deiner Reise, deiner Tour durchs Himalaya, durch den Himalaya, durch das Dach der Welt. Und wie du sagst, den Sternen sehr nahe gekommen und auch einer wirklich komplett anderen Welt. Vielen Dank für die Geschichte, ich fand es faszinierend. Und ich bin sehr gespannt, was du beim nächsten Mal mitbringst.
Ja, muss ich mir noch mal überlegen, ob es was von früher ist oder vielleicht auch mal was von heutzutage. Jedenfalls hat es mir wieder Spaß gemacht, ein bisschen was zu erzählen, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Vielen Dank und tschüss.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ja, passt. Und dann müssen wir